So, komm, komm, so. Wir stoßen an.
Prost.
Auf den Heidegeist
auf
und
den Heidegeist.
Das alkoholfreie Radler, was wir gerade trinken.
War übrigens, will ich nochmal vorab sagen, es war echt ein schöner Abend. Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich wurde überhaupt nicht im geringsten irgendwie enttäuscht. Es war echt gut.
Ja.
Dankeschön.
Gerne, gerne. So, Prost nochmal. Oh. Es wird nicht kälter. Hm. Wenn du willst, sind wir schon in der Folge, dann würde ich nämlich erstmal anfangen zu grüßen.
Ja.
Und zwar an alle, die gestern beim in Lüneburg bei unserem minimalen kleinen Exil-Hatana-Treffen waren. Ich weiß gar nicht, denke nicht, dass die ein Problem haben, wenn wir die Namen nennen, aber wir lassen sie jetzt mal umbenannt.
Ja.
Also es war ein wunderschöner Abend und vor allem auch nette Grüße an alle, die nicht kommen konnten. Ich hofft ja, es klappt nochmal, dass ihr euch nochmal trefft.
Das vielleicht. Unbedingt müssen wir das nochmal nachholen. Es war wirklich ein wirklich ganz, ganz toller Abend, ehrlich.
Glaub mir, also ich kenne es ja vor allem, es ist ja eben auch meine Geschichte. Ich weiß ja, wie es ist, wenn du alleine bist als Hertha-Fan, jenseits von Berlin und du willst Hertha gucken oder du willst was machen. Mit anderen ist immer schöner, so wie es immer ist beim Fußball, dass du sagst, meistens rettet dich eigentlich gar nicht das Spiel und Hertha, sondern andere Leute, mit denen du ja da hingehen kannst und auf die du dich freust.
Ganz genau, das ist toll.
Ja, dann sind wir das schon mal losgeworden. Jetzt können wir kurz innehalten fürs Intro. Das binde ich dann danach ein und danach geht's dann los. Ist das okay für dich?
Das ist wunderbar. Ich freue mich tierisch.
Okay, dann machen wir das. Also jetzt einmal kurz schweigen.
Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner Podcast.
Nächster Halt. Berlin Olympiastadion.
So, dann legen wir los. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Herthaner, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Herthaner Podcasts. Heute nicht aus Hessen, heute sind wir in Niedersachsen. Und das ermöglicht uns, dass wir uns beide hier heute treffen. Hi Marco, schön, dass du da bist.
Hallo Andi, danke, dass ich hier sein darf.
Ich find's cool. Du wusstest vor allem vor 4 Tagen ja noch nicht mal, dass du hier sein wirst.
Nein, es war alles wahnsinnig kurzfristig, aber in der Kürze liegt die Würze. Also ich kann es nur noch mal sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Sache.
Wahrscheinlich noch ein bisschen unwirklich im Moment, ne? Du hast ja schon gesagt, es war komisch, sich mit mir zu unterhalten, wenn man die Stimme kennt.
Absolut. Ich sitze das erste Mal in meinem Leben vor einem Mikrofon. Was außenrum passiert, ist wahnsinnig aufregend, total schön. Und dich auch einfach mal in echt zu sehen, während ich dich höre, das ist wirklich beeindruckt.
Ich finde es auch eigentlich schöner sowieso, wenn man aufnehmen kann und sich angucken kann. Dadurch, dass die meisten ja so weit weg wohnen, kann ich natürlich meistens nur über Internet aufnehmen. Wir haben jetzt auch nicht immer Bild dabei, man hört sich nur über den Ton. Aber sich so wirklich zu sehen live ist auch immer wirklich schöner.
Ja.
Ja, erzähl doch einfach mal, wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
Also ich bin vor sehr, sehr langer Zeit in Berlin geboren und zwar wirklich im Wedding. Der väterliche Teil meiner Familie kommt aus dem Wedding, völlig verwurzelt da drin. Mein Papa hat da selber auch Fußball gespielt, mein Opa ist schon zur Plumpe gegangen und wir sind wirklich direkt kommen aus der Sonderburger Straße, was wirklich direkt an der Bornholmer Brücke ist und fußläufig an der Plumpe dran.
Also härter Urland könnte man eigentlich sagen.
Absolut, definitiv. Und Oma, Opa, alle Tanten, alle waren immer Herthaner und werden es auch mal bleiben. Und jedenfalls war es dann tatsächlich so, dass ich, als ich 6 war, hat mein Vater ein berufliches Angebot sehr lukrativ bekommen und ist in der IT beschäftigt. Und dann sind wir nach München gezogen. Da wurde klassisch entführt aus dem Hertha-Land in dieses Bayern der 80er Jahre, also wirklich Anfang der 80er. Und dann war ich erstmal sehr weit weg von Hertha. Die Liebe ist aber tatsächlich nie so richtig abgerissen, weil sie vor allem auch bei meinem Vater gar nicht abgerissen ist. Wie gesagt, ich war ja damals Kind. Wir sind oft nach Hause gefahren, irgendwie haben die ganze Verwandtschaft besucht und so weiter. Und mein Vater, der war wirklich auch so verrückt, dass er, um sich so ein Stückchen Heimat mit in den Süden, vor die Alpen zu nehmen, hat er wirklich Dosenbier palettenweise ins Auto gestapelt, obwohl er selber eigentlich gar kein Biertrinker ist.
Also hat Berliner Dosenbier offensichtlich.
Ja, genau. Er hat Currywürste eingefroren und die mitgenommen. Und dann gab es einmal in der Woche bei uns zu Hause auf der Pfanne gebratene Currywürste, völlig irre.
Das hast du gestern schon erzählt. Ja. Ich musste so lachen, aber sag mal, wie kann man denn Currywürste einfrieren? Kann man die dann noch essen? Platzen die nicht?
So richtig in so einem Kühldingens nimmst du die einfach mit und dann platzen die natürlich, wenn du sie anbrätst, schon auf. Es schmeckt ja auch, weil du die Soße ja auch gar nicht, also richtig, musst ja alles selber zusammenpanschen. Es hat immer sehr interessant geschmeckt, aber es war Heimatgefühl einfach. Heimatgefühl auf dem Teller.
Aber die haben, irgendwie hat die Familie schon dafür gesorgt, dass du bei Hertha dran bleibst. Obwohl, wenn man als Sechsjähriger wegzieht, konntest du vorher überhaupt mal zu Hertha gehen. Also mit sechs gehen noch nicht alle zum Fußball.
Ich habe tatsächlich wenig Erinnerungen überhaupt nur noch daran, also an die Anfänge. Wurde aber vom Hörensagen wirklich, als ich fünf war, das erste Mal schon ins Stadion mitgenommen mit meinem Opa. Und hab's vermutlich nicht allzu schlecht empfunden, weil sonst hätten sie mich ja wahrscheinlich nie wieder mitgenommen. Und ja, also es war wirklich schön. Muss dazu sagen, ich habe selber auch zwei Söhne jetzt und ich habe das versucht an beide weiterzugeben. Es ist mir nur bei einem gelungen. Der ist jetzt 15. Der war tatsächlich das erste Mal mit 3,5 im Stadion.
Boah, das ist früh.
Definitiv. Er hatte Mickey-Mäuse auf. Also wir haben wirklich geguckt, dass das irgendwie alles noch vertretbar ist und auch dem Jugendschutz entsprechend vernünftig funktioniert. Aber es war auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis sicherlich für ihn, auch wenn er sich heute selber ja nicht mehr daran erinnern kann, aber es existieren eben Fotos und Erzählungen. Ne?
Wie lange hast du denn in München oder wie lange habt ihr in München gelebt? Bis wann?
Also ich habe tatsächlich bis 2004 in München gelebt.
Also noch recht lange.
Genau, also ich habe einen Großteil meines Lebens tatsächlich da verbracht, bin aber wie gesagt durch die familiären Bande immer wieder regelmäßig in Berlin gewesen. Dann später auch in der Sturm- und Drangphase dann sowieso. Fährst du Berlin, tolle Stadt, viel kannst du viel erleben. Fährst mit Freunden dahin, machst da Party, war wirklich gut, verbindest das immer mit einem Spiel. Und dann bin ich jedenfalls dann irgendwann später, 2004, bin ich dann nach Hamburg übergesiedelt, aus privaten Gründen. Also ich kann es ja sagen, ich bin jetzt sehr glücklich wieder verheiratet, war schon mal verheiratet, war jetzt nicht die allerbeste Entscheidung, bin aber, das war der Grund, warum ich nach Norddeutschland gekommen bin. Und kleine Anekdote noch, da hast du ja auch schon drüber gelacht, als ich losgefahren bin nach Hamburg, bin ich mit dem ICE da hoch und ich war noch nie vorher oben im Norden und das Selbstverständnis des Norddeutschen und vor allem des Hamburgers ist ja irgendwie der große Seemann. Jetzt war in Geografie, Erdkunde nie der Allerbeste, habe mir da natürlich irgendwie wenig den Kopf gemacht, bin dann da am Hamburger Hauptbahnhof ausgestiegen und habe den ersten Passanten gefragt, wo geht's denn hier zum Meer? Der hat mir völlig verwirrt angeguckt und dann letztendlich den Weg zu den Landungsbrücken gezeigt.
Der wird gedacht haben, du bist nicht ganz dicht.
Er hat das aber tatsächlich noch nicht aufgeklärt. Das heißt, ich bin also zu Fuß bis zu den Landungsbrücken gelaufen und habe dann da auf die wunderbare Elbe gestarrt und habe mich gewundert, ja, wo ist denn jetzt das Meer?
Dann bist du von Stadt zu Stadt gezogen in der Zeit.
Genau.
Eigentlich Stadtmensch.
Genau, studiert habe ich selber auch in Landshut, das ist ja auch in Bayern relativ klein. In Hamburg war es auf jeden Fall so, ich kannte, wie gesagt, niemanden. War das erste Mal in meinem Leben, also der Tag, wo ich da aufgeschlagen bin, war auch wirklich der Tag, wo ich dann angefangen habe, da zu leben und hatte mir so ungefähr einfach mal gesagt, komm, machst du mal, in einem halben Jahr bist du vielleicht spätestens zurück und so weiter. Hab dann aber, weil ich selber insgesamt 25 Jahre jetzt im Baseball aktiv war, war es natürlich sehr, sehr einfach, dann eben direkt einfach mich in einem Baseballverein, und das war dann eben der HSV, anzumelden, dahin zu gehen, und habe mit dem ersten Tag direkt Freunde gefunden. Mit denen bin ich heute noch ganz dick.
Hast du selber nicht Fußball gespielt, immer Baseball?
Ich habe immer Baseball gespielt. Ich habe allerdings mehr schlecht als recht vorher bis zur, nach der E-Jugend, D-Jugend, habe ich noch Fußball gespielt in so einem Dorfclub außerhalb von München. Aber das große Talent meines Vaters, der selber bei Hertha ja gespielt hatte, ist an mir völlig vorbeigegangen. Fußball war es einfach vom Herzen ja, von den Beinen gar nicht.
Wie ging es dann weiter? Hamburg?
Genau, und Hamburg war tatsächlich auch so, dass zu der damaligen Zeit die Baseballabteilung des HSVs, die hatte sich mal aus den ehemaligen Supporters gegründet. Also das sind wirklich Jungs gewesen, also als das wirklich noch ganz Low-Level war. Die konnten erstmal noch nicht Baseball spielen, aber die haben wahnsinnig viel gefeiert und waren sehr, sehr fußballbegeistert. Alle wirklich mit Tätowierung der Skyline auf Oberarm, auf den Beinen und so weiter. Und die haben mich aber von der ersten Sekunde, als sie mitgekriegt haben, dass ich nicht nur ganz toll Baseball spielen kann, sondern eben auch Fußball begeistert bin, war ich da, haben die mich aufgenommen. Und die haben ja sofort mitgekriegt, dass ich Hertaner bin. Und das waren ja dann auch so diese ganzen Jahre, wo dann noch Pantelitsch bei uns so rumgesprungen ist und auch teilweise ja ganz schön provoziert hat. Und dann musste ich natürlich immer unseren Club verteidigen. Und es war sehr wild, aber es war auch sehr, sehr schön. Hat mich echt weit, weit gebracht, auch menschlich, muss ich wirklich sagen. Und ich bin den Jungs hier wirklich auch sehr, sehr dankbar heute noch, dass die mich so fabulös aufgenommen haben.
Da warst du aber noch in der Stadt Hamburg, wirklich.
Genau, da war ich noch in der Stadt Hamburg. So, dann bin ich, wurde mein erster Sohn geboren, 2007. Und dann hatten wir überlegt, weil da ging das in Hamburg dann natürlich schon los, dass du mit den Wohnungen schon Schwierigkeiten hattest. Also Wohnungsknappheit gibt's ja in jeder größeren Stadt leider mittlerweile. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt, meine Frau und ich, die im Übrigen aus Ostfriesland kommt, also sehr, sehr dörflich geprägt ist. Dann haben wir überlegt, was machen wir. Dann haben wir uns wirklich das Umland von Hamburg angeguckt, Niedersachsen, sind einfach mal rausgefahren, sind durch die Lüneburger Heide und haben gesagt, wow, ist das schön hier, hier wollen wir echt leben. Und dann sind wir da rausgezogen. Ne? Erst zur Miete, dann anschließend ein Haus gekauft und ich würde es jederzeit wieder so machen.
Du wohnst jetzt bei Winsen an der Luhe.
Genau.
Das ist ein bisschen kleiner, als wir jetzt hier in Lüneburg sind.
Genau, und der Ort, aus dem ich komme, der nennt sich Pattensen, das ist noch kleiner als Winsen an der Luhe. Das hat knapp über 1000 Einwohner. Das ist also wirklich richtig Land.
Ein richtiges Landleben. Ich hätte eine Sache noch, habe ich noch in Erinnerung. Du hattest auch gestern erzählt, deine Münchner Zeit, da warst du sehr oft bei 1860 München.
Ganz
was ich übrigens beneide, weil da ich war noch nie im Grünwalder Stadion. Ich möchte da unbedingt mal hin.
Ja, die große Zeit des Grünwalders war da natürlich eigentlich auch schon vorbei, weil wie gesagt, die legendären 60er Jahre, das ist alles schon ein Weilchen her gewesen, als auch ich dann da war, so Anfang der 90er. Der damalige Trainer Carsten Wettberg, der war, ja, war so ein kleiner Hitzkopf, der aber auch wahnsinnig volksnah war. Also du konntest den wirklich auch eigentlich immer treffen. Also du konntest zum Trainingsgelände gehen, dich mit dem unterhalten und so weiter. Und das war die Zeit, als die Löwen damals in der Bayernliga gespielt haben und dann zweimal hintereinander, also dann aufgestiegen, wieder abgestiegen und wieder aufgestiegen. Und das war eine schöne Zeit. Ich hatte auch tatsächlich zwei Jahre lang dann da durch meine Freunde eine Dauerkarte. Bin da regelmäßig hingegangen, war so ein bisschen das Substitut für Hertha, ne, um den Bogen mal wieder zurückzuspannen. Die Zeit will ich aber auch nicht missen, weil Grünwalder Stadion war damals, bevor das so rasant baufälliger wurde, haben da noch knapp 27.000 Leute reingepasst. Heute gehen da, glaube ich, nur noch knapp 10 oder dürfen unter Auflagen nur noch knapp 10 bei irgendwelchen entscheidenden Spielen rein. Das wurde also immer mehr verkleinert. Also nicht das Stadion, sondern die Einlasskapazität.
Das Stadion ist mitten in der Stadt, ne?
Das ist mitten in der Stadt. Das ist so ein richtig schöner, eigentlich ein richtig schöner Hexenkessel. Das ist natürlich völlig antiquiert. So ein bisschen Vintage-mäßig, aber es hat schon auch so Vibes von den alten englischen Stadien. Mitten in Giesing.
Inzwischen mag ich sowas, weil das so nicht so perfekt, nicht so die typischen neuen Arenen, die ja auch immer so ein Hauch seelenlos sind mit Beton und Glas.
Ja.
Deswegen finde ich so eine Stadien eigentlich ganz schön und vermisse manchmal, wenn es dann die bestimmten Stadien, die man von früher kennt. Ich vermisse heute noch das Stadion am Bruchweg in Mainz.
Ja.
Das hat mir auch irgendwie besser gefallen.
Ja,
auch gerade, weil es alt war und weil es nicht modern war.
Genau, also die Tradition bleibt da schon drin. Ne? Das ist wichtig.
Es gibt keinen harter Podcast oder keinen Exil-Hartaner Podcast ohne die Frage, ob du ein Lieblingsspiel hast. Und dann will ich die Frage auch nicht vorenthalten.
Also mein Lieblingsspiel. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Spiele, die ich sehr genossen habe, aber mit Abstand. Und das hat jetzt vielleicht weniger mit dem Spiel an sich zu tun, als vielmehr die äußeren Umstände. Weil, was ich ja vorhin schon sagte, ich bin ja völlig reingeboren in dieses Hertha-Leben familiär. Und das habe ich eben mit meinem größeren Sohn der beiden eben auch gemacht. Und dann war das Spiel tatsächlich, es war ein 3:2 in der zweiten Liga gegen Oberhausen. Und da weiß ich noch, ich kriege jetzt den ganzen Spielverlauf nicht mehr exakt
natürlich zusammen. War das gleich das Eröffnungsspiel im Zweitliga?
Das war das Eröffnungsspiel, definitiv. Und da war mein Sohn eben noch ganz klein und wir waren da drin und ja, es war frühkindliche Prägung. Also seitdem ist er Hertaner. Er konnte das natürlich damals noch nicht wirklich begreifen. Der hat sich mehr für das Eis oder die erste Cola, die ihm dann auch noch verbotenerweise meine Tante ausgegeben hat. Hat er die erste Cola seines Lebens genossen.
Alles Lockmittel,
ja, wirklich.
Gibt's doch zu.
Und aber das Spiel an sich ist auch einfach in Erinnerung geblieben, weil wir lagen ja relativ schnell nach alter Hertha-Manier zurück und dann haben wir ausgeglichen und zur Pause stand es, meine ich, 1-1 und irgendwann kam ja Marco Djuricin, der das Spiel dann eigentlich im Alleingang gedreht hat, ne, und dann kurz vorm Ende dann irgendwann auch noch das 3-2 geschossen hat. Das war ein sensationelles Spiel. Also allein in diesem Spiel, zu dieser Zeit, in dieser Liga, da wusste man schon, wie es mit Hertha die nächsten Jahrzehnte weitergehen würde. Dieses Spiel war eigentlich schon der Blueprint für alles, was da noch kommen möge.
Ich staune, dass du sagst, ja, so tolle Spiele, da ist die Auswahl so groß. Die meisten sagen mir immer, du, bei den Horrorspielen habe ich deutlich mehr Auswahl. Weißt, da weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll.
Ja, also die Horrorspiele, klar, gibt es natürlich viel mehr, aber das ist immer die Frage, was du selber draus machst. Ne? Also ich finde, wenn du da reingehst und jetzt nicht unbedingt nur sagst, du möchtest jetzt den Champions League Fußball haben, sondern du möchtest auch die Atmosphäre haben, du möchtest, wie gesagt, das ist ein familiäres Ding, dann gibt es sehr viele Spiele, die sehr schön waren, weil du ja vieles dann einfach auch erlebt hast. Und klar, Horrorspiele gab es auch. Also das schlimmste Spiel, was ich jemals erlebt habe, war tatsächlich, das ist auch eine ganz lustige Anekdote, ich hab über meine Zeit beim HSV habe ich den Sohn des Busfahrers der Profiabteilung vom HSV kennengelernt. Und der ist selber aber Bayern-Fan und Serbe. Also eine wilde Mischung. Wir sind heute sehr, sehr eng befreundet. Und wir sind dann, ich glaube, es war 2008, 2009, das war das 0-4 in Karlsruhe am letzten Spieltag. Da hatten wir ja irgendwie in der Rückrunde, waren wir ja drauf und dran, das ganz große Ding da zu holen und haben es ja die letzten
Spiele. Man stand oben.
Ganz genau. Und dann sind wir da hingefahren und das war wirklich, also das war so eine grottige Leistung. Da sind sie das erste Mal ja wirklich völlig kollabiert, in sich zusammengefallen. Da war ja gar nichts mehr. Da war selbst ja dieser, wie hieß er noch, der Serbe Kacar, Gojko Kacar. Ja. Wegen dem ist mein Freund Nico auch eigentlich mitgekommen. Der war ein großer Fan, aber der hat ja auch so unterirdisch gespielt. Da war gar nichts, als ob man den irgendwas in den Tee gemischt hätte vor dem Spiel. Und die Fahrt an sich waren absolut, also das Spiel war absolut Horror, aber selbst da habe ich noch das Positive rausgezogen, weil die Fahrt total schön war. Die Karlsruher waren alle wahnsinnig nett. Wir sind am Abend vorher sind wir da hingefahren und haben in meinem damaligen, ich hatte einen ganz kleinen Opel Corsa und dann haben wir zusammen vorm Wildpark übernachtet in dem Opel Corsa und mein Freund Nico, bringt ein bisschen mehr auf die Waage als ich jetzt. Es war sehr kuschelig in diesem Auto, aber es hat total Spaß gemacht. Also ich würde diese Fahrt jederzeit wieder haben.
Kuschelig ist nett, es klingt sehr beengt.
Ja, es war auch. Aber
wenig
es war
Bewegungsfreiheit.
Es war schön, es war insgesamt eine
und
schöne
schlechte
Fahrt.
Luft im Auto
wahrscheinlich. Ja, das auch, definitiv.
Die meisten Exilhataner oder viele der Exilhataner, die ich kenne oder mit denen ich mich unterhalte, die haben ja durchaus länger in Berlin gewohnt und für die war es dann ein großer Umbruch, aus Berlin wegzugehen. Das kann man bei dir ja so nicht sagen, weil du ja sowieso in unterschiedlichen Städten gewohnt hast. Also der Berlin-Bezug ist ja da nur bedingt oder der Bruch war ja nicht ganz so groß. Nichtsdestotrotz hierhin aufs Land zu ziehen oder überhaupt in den Norden, was ist das für ein Menschenschlag hier?
Also man hat ja immer oder man hört ja eigentlich immer von vielen Menschen in der ganzen Republik, dass der Norden ja so verknöchert wäre und so zurückhaltend und ja, muss ich sagen, ist überhaupt nicht. Also die Leute, klar, die haben auch andere Sprichworte, als wir sie haben. Das ist ja normal. Das ist ja der Region immer geschuldet. Aber die Leute, also mich haben die hier wirklich alle sehr, sehr eng aufgenommen, sehr warm aufgenommen. Und ich glaube, das ist grundsätzlich, klar, es gibt sicherlich kulturelle Unterschiede. Aber es liegt ja auch immer an einem selber. Was mache ich draus? Wie gehe ich da auf die Leute zu? Unvoreingenommenheit ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Man muss ja eben mal gucken, was man darauf macht. Und man darf vor allem nicht an dem Alten irgendwie festhängen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen konterkarikiert, wenn ich sage, okay, ich bin aber dann aus Traditions- oder familiären Gründen Herr Tana. Aber schlussendlich ist es schon so, man muss halt gucken, positiv zu sein und irgendwie was Neues mal auszuprobieren. Und dann irgendwie, dann zieht man positive Dinge raus. Und ich habe hier im Norden sehr viele sehr positive Dinge kennengelernt, die versuche so in meinen eigenen Werdegang, in meinen Charakter auch einzubauen.
Also ich muss sagen, in den 2 Tagen, die ich jetzt hier bin in Lüneburg, habe ich eigentlich fast nur überall positive Erlebnisse gehabt mit dem Busfahrer.
Ja.
Die Bedienung gestern, die waren alle 3 super nett. Weiß ich jetzt nicht, ob man das in Berlin in jeder Kneipe so sagen würde.
Ja.
Und so dieser sture, mundfaule Norddeutsche, das Klischee, das gibt's ja.
Ja.
Also ich habe es hier bisher noch nicht bestätigt bekommen,
also
ganz im Gegenteil.
Ja, ich auch überhaupt nicht. Also es ist wirklich jeder, den ich bisher kennengelernt habe in diesen ganzen vielen Jahren, es sind ja jetzt schon einige, die meisten Leute sind sehr aufgeschlossen, warmherzig und freuen sich einfach, wenn du dich mit denen unterhältst. Also klar, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich sag mal, mir die Mundwinkel runterhängen und ich dann sage, das ist sowieso alles scheiße hier, dann brauche ich niemanden anzusprechen. Dann wird der auch schon von Weitem sehen, was ist denn das für einer? dann fällt es einem wahrscheinlich schwer. Aber wie gesagt, positiv bleiben, offen auf die Leute zugehen, vielleicht auch mal gucken, in welcher Szene, wo fühle ich mich wohl, was umgibt mich selber, sich Gleichgesinnte suchen. Ne?
Also die meisten Herthaner, die ich kenne, sind gerade den Wechsel Berlin von der Stadt aufs Land auch immer eine Frage der Lebensphase gewesen. Das ist halt, wenn du 18, 19 bist, wenn du weggehen willst, dann ziehst du nicht irgendwo aufs Land. Dann willst du irgendwas haben, wo was los ist.
Ja.
Aber wenn man, sagen wir mal, ein bisschen älter ist, wenn die eigene Familie da ist, dann höre ich eigentlich fast nur zufriedene Leute, die zwar immer noch gerne auch in Berlin sind, die auch ganz lange immer härter am Herzen tragen, aber die wirklich sich eingelebt haben in ihrer neuen Welt und die auch sehr zu schätzen wissen.
Ja, absolut. Also es war bei uns ja auch so, als wir dann, wie anfangs gesagt, rausgezogen sind, hatten wir auch kurz überlegt, ob wir entweder sehr extrem innerhalb Hamburgs auf den Kiez umziehen, also noch ein bisschen mehr Trubel haben wollen, oder dann hatte ich ins Spiel gebracht, lass uns doch vielleicht sonst wieder zu meinen Wurzeln nach Berlin ziehen und so. Und da hat sich dann Gott sei Dank meine Frau durchgesetzt, hat gesagt, du, wir haben jetzt zwei Kinder, wir ziehen jetzt aufs Land. Das wird eine weise Entscheidung sein, und sie hat Recht behalten. Hm.
Ja, wir hatten uns ja gestern noch länger darüber unterhalten, du warst ja in vielerlei Hinsicht sehr angetan.
Ja.
Gibt es Orte, die man hier gesehen haben muss? Also ich hätte jetzt immer gesagt, naja, in der Region die Lüneburger Heide selbst, wenn man naturverbunden ist.
Absolut.
Gibt es sonst noch was man unbedingt sehen haben
also
muss?
Ja, also die Elbseite hier, auf der niedersächsischen Seite ist die Elbe wahnsinnig schön, ne? Wenn man da Richtung Osten weiter an der Elbe fährt, wo dann auch viele Naturreservate kommen und so, das ist schon eine schöne Landschaft. Auch das ist, also da ist der... Da kann man sich richtig gut erholen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Also nicht umsonst sind da auch wirklich Campingplätze, und da fahren Leute hin, die da wirklich Urlaub machen, ne? Innerdeutschen Urlaub an der Südseite der Elbe. Das ist schon eine schöne Sache.
Gut, Lüneburg selbst ist eine wunderschöne Stadt. Eine alte Hansestadt, glaube ich.
Ja, genau. Genau. Viel Handel über die Elbe gelaufen. Man sieht das auch an den alten Fachwerkhäusern. Die Innenstadt ist ja wirklich noch im Grunde genommen kaum verändert. Ne? Klar, du hast jetzt auch da irgendwie dein... irgendwelche großen Warenketten, die da sich niedergelassen haben. Aber die Häuser, die Struktur, die Fassaden der Häuser sind ja immer noch so, wie sie damals waren. Also vor 100 oder 200 Jahren, das ist schon eine schöne Sache. Oder noch älter, ne?
Fachwerkhäuser. Winsen an der Luhe ist, glaube ich, ein bisschen unauffälliger, ein bisschen kleiner.
Ja, genau. Winsen, ich sage immer so, Winsen ist nicht sehr schön. Dafür sind die ganz kleinen Orte außenrum wahnsinnig schön. Also die haben das wirklich komplett ausgelagert.
Wenn das Carsten Schmidt hört, der ist ja in Lüneburg geboren und in Winsen an der Luhe aufgewachsen, hat da, glaube ich, auch Fußball gespielt. Getroffen hast du ihn aber noch nicht. Ich meine, er lebt da ja nicht mehr.
Nee, ich habe ihn nie persönlich.
Hat aber wohl noch familiäre Bande, wie wir ja
vermuten. Genau, haben wir ja beim Vortreffen haben wir das ja festgestellt.
Ja, na schade, das wär's nochmal.
Ja.
Den Tag hattest du erzählt, war plötzlich ein HSV-Bus bei dir vor deinem Haus.
Ach so, ja, genau. Tatsächlich, also das Haus, was wir uns dann gekauft haben, ist direkt am sogenannten Waldstadion. Also Waldstadion ist halt ein wahnsinnig schöner Fußballplatz vor einem Wald. Und Niedersachsen hat sehr, sehr schöne Amateurfußballplätze, die top gepflegt sind. Also wirklich Rasenplätze, nicht Grant oder Asche oder sonst irgendwas, sondern wirklich die Plätze sind einfach wirklich alle richtig dufte. Und wir hatten das Haus gekauft, und das ist das letzte Haus vor diesem besagten Sportplatz. Und den einen Morgen, wir waren da gerade erst hingezogen, den einen Morgen gucke ich dann aus dem Küchenfenster und denke mir, was ist denn jetzt los? Dann fährt der große HSV-Mannschaftsbus an unserem Fenster vorbei und parkt direkt vor meiner Auffahrt. Und ich so, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann sind dann wirklich die Leute, die da sonst nur aus dem Fernsehen kennst, die Spieler vom HSV, sind dann da rausgekommen. Das war beeindruckend. Der Hintergrund ist halt der, dass bei Pattinson lange Zeit auch, weil er ursprünglich wohl irgendwie daherkommt, die genaue Connection kenne ich aber nicht, der Marinus Bester, der auch ehemaliger Profi ist, der hat da irgendwie Beziehungen hin, und der versucht, der war da auch Trainer eine Zeit lang in Pattinson, und der versucht das irgendwie immer so ein bisschen zu supporten. Die schicken auch vom HSV, die schicken dann auch Platzwarte raus, die dann da eben gucken, dass da wirklich mit Düngemitteln und so ausgeholfen wird. Also da machen die schon echt tolle Sachen, das muss man wirklich sagen.
Wobei ich trotzdem lieber Carsten Schmidt getroffen hätte als den HSV-Bus, das muss ich leider noch sagen.
Definitiv, da gebe ich dir unumwunden recht.
Wenn die Leute hier mitkriegen, dass du harter Fan bist, egal in welchem Umfeld, beruflich, privat, wie reagieren die da?
Na, es hat sich natürlich stark geändert. Also die ersten Jahre hast du ja absolut deine Ruhe gehabt, weil es gab ja überhaupt keine Konkurrenz. Ich muss auch sagen, dass der HSV-Fan, also den ich hier vorrangig kennengelernt habe, weil auch auch auf, also auf dieser Südseite der Elbe sind die allermeisten Leute, obwohl sie in Niedersachsen sind, sind einfach HSVer oder halt Pauli-Fans. Aber in der Überzahl überwiegt dann eben der HSV. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wie die Leute reagieren, ja? Die ja, HSV-Fans?
Genau, die HSV-Fans, die haben ja so ein eigenes Verständnis von sich selbst. Ich sag mal, die haben ja eine sehr breite Brust.
Die Dino-Mentalität, ja.
Genau, so. Und ich würde auch sagen, dass das ein bisschen breiter die Brust auch ist als bei vielen anderen Vereinen. Was ich grundsätzlich aber ganz gut finde, weil die lassen sich auch nicht so schnell. Mhm. Jetzt ist es so, dass die ersten Jahre lief ich immer so under the radar. Es war tatsächlich so, ja, du bist halt Herr Thaler und die nehmen dich ja gar nicht so richtig ernst. Du bist ja gar keine Gefahr. Jetzt ist es aber so, in den letzten Jahren durch unsere wilden Kapriolen, die wir da geschlagen haben, war es eine ganze Zeit lang so, dass sie erst Angst hatten, oh Gott, jetzt werden die richtig groß, das kann richtig abgehen. Und als sie dann aber gemerkt haben, dass das völlig in die Hose geht bei uns und wir im Grunde genommen den gleichen Weg nehmen, den sie selber genommen haben, jetzt sind sie natürlich froh und jetzt musst du dir richtig was anhören.
Ja, wobei Hertha hat auch so viel dafür getan, dann man kann es ja eigentlich fast nicht verübeln.
Absolut.
So diese Investorengeschichte, ich kenne viele, die dann sehr negativ auf Hertha reagiert haben oder in einem ganz anderen negativen Kontext.
Das hast du bei den HSVern hier tatsächlich eher weniger, weil die das ja über ihren Kühne schon so ein bisschen kennen. Das ist zwar irgendwie alles ein bisschen weiter, es ging um weniger Geld, das da irgendwie in den Verein geflossen ist, aber für die Verhältnisse natürlich schon viel. Also man kann das ja so ein bisschen vergleichen. Also klar, hinter Windhorst stand bei uns jetzt nicht nur ein Mann, bei Kühne steht letztendlich, der war schon so ein bisschen Alleinherrscher, wenn ich das so von außen beurteilen kann. Aber so grundsätzlich ist es schon relativ ähnlich und daher kennen die das. Also ich glaube, das ist nicht so grundsätzlich das Problem, dass die da sagen, ey, Investor geht überhaupt nicht. Also das kannst du jetzt bei den HSV-Fans eigentlich nicht so sagen.
Kontakte zu anderen Exil-Herthaner waren bisher eher schwer für dich, ne?
Waren sehr schwer für mich, definitiv. Habe dann über die Arbeit hier in Hamburg tatsächlich 2, 3 kennengelernt. Ein Pärchen, die sind schon ein bisschen älter, die fahren jetzt auch nicht so häufig zu den Spielen und ich habe halt angefangen, irgendwie mit meinem großen Sohn dann jetzt auch öfter wieder in den letzten Jahren zu den Spielen einfach zu fahren. Also was sich hier so angeboten hat und so weiter. Aber es ist halt schon so, wenn du im Exil bist, dann suchst du ja irgendwie auch Leute, die den gleichen Verein eben supporten und weil man ja auch die ganzes Leid auch einfach teilen möchte oder auch die Freude, ne? Also und das war hier sehr, sehr schwer, weil ich habe zwar immer irgendwie mit vielen Leuten auch Fußball geguckt, aber wenn die nun mal Vereine oder ihre eigenen Vereine haben, dann kannst du dich natürlich nicht auf der gleichen Ebene austauschen oder nicht so tief, ne?
Und ich glaube, es ist auch schwer, es gibt ja keine richtige so zentrale Anlaufstelle, wo man sagt, ganz banales Beispiel, es gibt zum Beispiel keinen OFC in Hamburg, den ich kenne, keinen offiziellen Fanclub in Hamburg.
Nee, ich habe auch.
Was ja jetzt noch naheliegend gewesen wäre in so einer großen Stadt. Da staune ich immer, dass es das nicht gibt. Entweder habe ich es nicht mitbekommen, falls das so ist, dann kann man mich gerne da aufklären, dann lerne ich da gerne dazu. Aber das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich.
Ja, also ich habe mal gesucht, aber habe auch tatsächlich nichts gefunden. Ich hatte mal irgendwann einen OFC irgendwo, ich glaube, in den alten Facebook-Zeiten irgendwo mal und da waren aber auch die letzten Einträge schon so alt, dass ich dann da auch nicht hingeschrieben habe. Aber gefunden habe ich also eigentlich auch nichts. Ne?
Ja. Na, mal gucken. Ich glaube, nach dem gestrigen Abend wird es vielleicht
jetzt ein bisschen besser. Jetzt wird es anders, Gott sei Dank. Ich bin auch so froh.
Dann, ich glaube, haben wir alles mit Vorstellungen und Regionen haben wir hier eigentlich ganz gut durch.
Ja.
Ja, gut, nächste Notiz von meinen 100.000 Notizen, die ich hier habe. Abstieg aus der zweiten Liga, Auswirkungen für die Exil-Herthaner. Das ist eigentlich ein Punkt, den hatten wir letztens eigentlich schon, aber an einer Stelle wollte ich ganz gerne nochmal was sagen. Also letzter Spieltag der Saison, der endete am 27. Mai mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg. Es war ja nochmal ein, wie soll man sagen, versöhnlicher Auswärtssieg, wobei an dem Abstieg hat es leider nichts mehr geändert. Das blieb, also 1-2 haben wir gewonnen. Und damit hat man die Saison abgeschlossen als Tabellenletzter mit 29 Punkten. Der Abstieg stand ja schon am vorherigen Spieltag nach dem Spiel gegen Bochum fest. Und so schlecht das auch ist, so ja schön sind jetzt die Spielorte, die sich daraus ergeben. Vor allem für die im Norden, vor allem auch für dich. Also was hatten wir jetzt alles? Was war in der Nähe? Zweimal Hamburg?
Ja, zweimal Hamburg, genau. Kiel ist jetzt dabei.
Ja, wobei Kiel ist auch schon ein bisschen Weg.
Ja, aber das fährt man ganz gut weg.
Braunschweig, Hannover also, könnte noch möglich sein. Osnabrück.
Ja, genau. Ja, aber es sind alles schöne Fahrtziele. Also muss man schon sagen, es ist einfach zu erreichen von Hamburg. Also man ist da relativ schnell. Also auch gerade, wo du das sagtest, ich bin jetzt gedanklich noch bei Kiel. Also in Kiel ist man echt schnell. Also eine Stunde von Hamburg aus. Das ist wirklich eine tolle Sache.
Wobei ich immer noch so ein bisschen Sorge habe mit dem Kartenkontingent. In Hamburg jetzt weniger, bei St. Pauli auch nicht so.
Ja.
Aber nachdem ich nun endlich weiß, wo ja Elversberg ist.
Ja.
Das wird kein großes Stadion. Da wird es wieder losgehen, da wird die Meckerei wieder losgehen. Na, wir kriegen ja gar keine Gästekontingente. Warum kriege ich keine Karte?
Ja.
Wie immer, weil mehr Nachfragen als Platz ist.
Ja, na klar.
So wird es kommen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ich hatte vom Exilataner Podcast bei Google Maps eine Landkarte eingestellt mit allen Vereinen der zweiten Liga. Das war zunächst eine temporäre Version, weil die Relegation noch nicht durch war. Und ich habe das dann nachher veröffentlicht und da gab es recht viel Feedback bei Facebook und bei Twitter, dass mitunter noch falsche Vereine da drin waren, weil, so wie ich das mitbekommen habe, vor allem auch das Vorschaubild irgendwie nicht sofort aktualisiert wäre. Da war dann noch Stuttgart drin. Teilweise ist es so, wenn die einzelnen Pixel oder die einzelnen Vereine sehr dicht beieinander sind, dann überlagert eben der HSV St. Pauli, wenn man nicht ranzoomt, oder Fürth Nürnberg, weil die so dicht beieinander liegen.
Ja.
Also es sollte jetzt alles in Ordnung sein und wer dann nochmal drauf guckt, ist, man kann auf der linken Leistenseite sehen, da sind 18 Vereine. Und falls euch irgendwas fehlt, dann meldet euch ruhig nochmal, aber ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt richtig ist. Link zu der Karte, den hänge ich nochmal ran. Okay, das habe ich jetzt gar nicht so viel gesagt zu den Auswirkungen der Exilataner. Ich wollte es einfach nochmal mit ranhängen. Okay, ansonsten, wir hatten uns ja gestern schon drüber unterhalten, es ist echt ein bisschen schwierig heute wirklich Themen zu finden, weil alles, was an wichtigen Entscheidungen läuft, das ist eigentlich noch in der Schwebe im Moment. Wir wissen einfach heute noch nicht, wie sieht mal das fertige Bild der Mannschaft aus. Wir wissen noch nicht, bekommen wir eine Lizenz, was ja wirklich essentiell für uns sein wird. Wir wissen, dass wir einen totalen Mannschaftsumbau haben werden. Wir ahnen, oder man kann eigentlich sehr gut herleiten, dass viel, viel mehr Jugendspieler bei Hertha BSC dabei sein werden. Vor allem, wenn wir denn die Lizenz bekommen, das hoffen wir ja immer noch. Hertha muss um jeden Preis Kosten sparen, allein deswegen schon werden es junge Spieler werden. Aber was auch immer passiert mit diesem neuen Kader, wir haben hier schon so oft über Mentalität gesprochen. Bobic hat gesagt, Mentalität ist wichtig, wir brauchen Spieler mit Mentalität. Glaubst du, dass Hertha jetzt auf einem besseren Weg ist, erstens Spieler zu holen, die Mentalität haben und auch so auf diese Spieler einzuwirken, dass die Mentalität und Willen mitbringen, also auch bei der Betreuung danach?
Ich denke schon, also ich sehe den Abstieg insoweit als große Chance, als dass man eben jetzt diesen alten Kader oder diesen Kader ausmisten kann, weil man ja doch wirklich gesehen hat, dass es völlig dysfunktional war. Und wir hatten wahnsinnig viele Spieler drin, die zwar unbenommen eigentlich einen prima Fußball spielen konnten, die aber offensichtlich vor allem auch an der Kommunikation gescheitert sind.
Zu leise, ne?
Die waren viel zu leise. Du hast viele, also von außen betrachtet, man kann ja aus den Interviews teilweise sehr viel rausziehen. Ich hatte schon den Eindruck, dass wir sehr viele introvertierte Spieler auch hatten. Du hast nicht diesen klassischen, man muss nicht jedes Mal Mario Basler haben, ne, oder einen Steffen Effenberg, aber zumindest jemanden, der versucht, die Truppe auch irgendwie anzuleiten auf der verbalen, kommunikativen Ebene, ne? Und das hatten wir irgendwie gar nicht. Und dazu kam dann auch noch, dass wir irgendwann, war es ja ein vollkommen bunt zusammengewürfelter Haufen aus aller Herren Länder. Das soll jetzt nicht so heißen, dass ich nur deutsche Spieler haben will, darum geht's nicht. Man kann ja auch, was weiß ich, auf Suaheli, wenn das alle sprechen, ist das super. Aber Kommunikation ist halt nun mal das Allerwichtigste in so einer Mannschaft. Und wenn das schon nicht gegeben ist, wie sollen die sich in kleinen Situationen auf dem Feld überhaupt finden? Klar, Fußball hat auch, Profifußball hat seine eigene Sprache mit Abkürzungen, die man sich zuruft. Das ist sicherlich da. Aber wenn das ein bisschen vielschichtiger ist, dann ist Kommunikation, die hat da offensichtlich deutlich gefehlt.
Du hattest mir gestern erzählt, und das ist jetzt sozusagen nochmal unsere kleine Brücke zu dem Thema, ein ehemaliger Hertha-Spieler, beziehungsweise auch Funktionär, er war ja auch beim Verein nachher, Arne Friedrich, der hat einen Podcast, den ich noch gar nicht groß kannte, und eine der letzten Folgen, da hattest du erzählt, dass es unter anderem auch um Psychologie oder wie sagt man, sportpsychologische Betreuung geht.
Genau, also das war jetzt in dieser Folge, also der
das Podcast. Das geht ja so ein bisschen in das Thema rein.
Genau, also der Podcast von Arne Friedrich, oder den er macht, der heißt From Done to Dare. Und er hatte in der letzten oder vorletzten Folge hatte er auf jeden Fall André Schürrle da. Mhm. Und es ging darum, wie sind die eigentlich mit dem Druck klargekommen und sind sie überhaupt mit dem Druck klargekommen? Und das lief schon sehr tief blicken. Also eine kleine Anekdote aus dem Podcast, sollte sich jeder mal anhören, das ist wirklich interessant gewesen. Erzählte André Schürrle dann eben, dass er im Grunde genommen immer so viel Druck hatte und er eigentlich von der Mentalität gar nicht unbedingt der Typ ist, der das dauerhaft aushält. Er hat dann, als er mit 23 den Weltmeistertitel geholt hat, war er danach eigentlich fertig. Und er hat sich dann die nächsten Jahre, bis er 29 war, eigentlich unter diesem Druck dann nur dahin geschleppt. Und es gipfelte dann eben, als er dann bei Chelsea war, dann auch darüber oder darin, dass er den Schlussstrich innerlich gezogen hatte, als er Mourinho gegenüber saß, der ihn quasi, ja, will nicht sagen fertig gemacht, aber der wohl irgendwie dann meinte, pass auf, wenn du dich jetzt hier nicht langsam mental zusammenreißt, dann bist du raus und dann setze ich dich aufs nächste Transferfenster. Und da kann man bei aller Heldenverehrung, was diese Trainer dann auch immer, also was man da diesen Trainern gegenüber, da muss man auch wirklich mal sagen, Mourinho und diese ganzen Klopps und so weiter, die muss man vielleicht auch mehr danach bewerten. Was haben die eigentlich als, ich sag mal, Mentoren drauf? Welche psychologischen Kniffe packen die aus? Wie führen die so ein Team auch? Das, weil das Zusammenbauen eines Kaders macht ja erstmal jemand anders, aber der Trainer ist ja am Ende dafür verantwortlich, aus den Einzelteilen irgendwie dann was zusammenzuformen. Und da geht's ja weniger darum, denen irgendwie Fußballspielen beizubringen oder die nur anzumaulen oder anzuschreien, sondern du musst die ja versuchen, jeder hat einen anderen Charakter, irgendwie zu kitzeln und die dann miteinander zu vernetzen.
Wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen und da ging es ja so ein bisschen in die Richtung, wie kann eigentlich ein Verein bei sowas helfen? Wie betreut er individuell, vielleicht durch auch Experten?
Genau. Und da habe ich tatsächlich den Eindruck, und das klang aus diesem Podcast auch so mit, weil die beiden, also sowohl Schürrle als auch Arne Friedrich, erzählten, dass sie natürlich auch in ihrer Phase dann Situationen hatten, wo sie auch nicht selber mehr weitergekommen sind, von den Vereinen quasi gar keine Hilfe hatten und sich dann extern selber Hilfe geholt haben. Das ist im Grunde genommen das, was ich weiß leider nicht mehr, in welcher Zeitung oder in welchem Artikel ich das gelesen hatte, jetzt im letzten oder vorletzten Jahr, da wurde das tatsächlich bei unserem Kampf auch geschrieben.
Ja.
Dass der hatte ja am Anfang extreme Schwierigkeiten anzukommen. Man hat das ja gesehen, der stand ja unter solchem Druck, irgendwie Erwartungshaltung auch. Und der hat ja massiv gestruggelt, also der wusste ja teilweise überhaupt nicht mehr, wie er klarkommt. Und der hat, von dem weiß man, oder der hat dann gesagt, er hat sich auch externe Hilfe geholt. Und ich glaube, dass man in diesen Sportarten oder vor allem im Fußball, da hinkt man noch völlig hinterher. Aus anderen Sportarten, also zum Beispiel, ich komme, wie gesagt, selber aus dem Baseball, da weiß ich, dass das gang und gäbe ist. Da hast du solche Leute fest angestellt, irgendwelche Psychotherapeuten, Psychologen, Sportpsychologen, die den Jungs da tagtäglich quasi helfen. Ne? Mhm. Was ist ja für einen Spieler auch nicht so ohne. Nicht jeder hat diese Mentalität, dass er sagt, ich gehe jetzt von mir aus zum Trainer und sage, ey, ich komme hier nicht weiter. Weil du musst ja mit dem negativen Backlash, der da ja hinten raus bei rumkommt, muss er ja auch fertig werden. Das heißt, geh mal zu einem Trainer, der vielleicht, ich sag mal, als nicht so netter Mensch bekannt ist, geh mal zu dem hin als Spieler und sag, ich glaube, ich bräuchte mal psychologische Hilfe. Da gibt es leider immer noch sehr viele Trainer, vor allem im Fußball, die dann sagen, ja, dann bist du zu weich, dann bist du ja falsch. Und das Mourinho-Beispiel zeigt das ja ziemlich deutlich.
Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Thema, weil ich natürlich immer denke, ideal ist es, einen Spieler zu finden, der so eine Belastbarkeit und so eine Mentalität möglichst schon mitbringt. Wenn jemand wie Kempf sich jemanden sucht, weil er merkt, ich habe einen Manko, diese Eigeninitiative ist ja keinem Spieler verboten. Das sind ja alles Leute, die haben genug Geld, um sich jemanden zu leisten, der da hilft. Ob's, und das steht ja so ein bisschen dahinter, da auch noch an Unterstützung durch den Verein mangelt, weiß ich nicht. Das fällt mir schwer, das zu beurteilen.
Ich glaube, dass man oder dass die Spieler die Hilfe bekommen würden, würden sie aus freien Stücken zum Verein gehen oder zum Trainer in dem Fall oder zum Management, dann würden sie die Hilfe bekommen. Die Frage ist, bietet der Verein proaktiv das von vornherein schon an? Und ich fand, man hat alleine in den letzten 4 Jahren, haben wir oft genug überlegt, warum laufen die nicht oder was machen die da eigentlich? Die wirken so gehemmt.
Ja, also dieses Kopfproblem, was viele bei Hertha immer mit rumschleppen, konnte man sich ja in vielen Spielen nicht erklären.
Ganz genau.
Dass nach teilweise ganz ordentlichen Spielen so ganz ein gefühltes Totalversagen und man hat keinen mehr wiedererkannt.
Genau, und dann hast du ja...
Es gibt ja die Phrase von Abstieg spielt sich vor allem im Kopf ab, aber das stimmt einfach, ja.
Ja, und du hast ja vor allem, bei uns war es ja auch noch sehr, sehr extrem, weil du hast ja... die Truppe hat sich ja immer wieder, wurde ja immer wieder neu erneuert. Also es gab ja Umbruch auf Umbruch auf Umbruch. Die Mannschaft, was sich gerade irgendwie immer am Ende der Saisons gerade so neu gebildet hatte, wurde ja eigentlich auch gleich wieder immer auseinandergerupft. Ne? Da kamen ja wieder neue Spieler, die dann auch wieder die Sprache nicht konnten, die vielleicht auch eine ganz andere Mentalität mitgebracht haben. Also ich meine, am Ende mit dem Sunic oder wie man ihn auch immer nennen mag, da hat man ja auch schon gemerkt irgendwie, dass der vorher offensichtlich ja bei der Mannschaft schon gar nicht so integriert war, weil wenn es mal die wenigen Jubelszenen, die wir hatten, da kam er mir auch schon immer sehr außen vor. Ich meine, das ist jetzt alles eine Glaskugelleserei von außer Hals und so weiter, ne? Definitiv, aber ich glaube, da kann man deutlich mehr machen und um das jetzt nochmal zum Ende zu bringen, aus dem Baseball weiß ich definitiv, dass das so ist, dass du sehr viel mehr Drucksituationen, weil du diese 1-1-Situation im Grunde genommen, das Baseball besteht ja im Grunde genommen aus nichts anderem wie ständige Elfmeterschießen. Da hast du auf der einen Seite den Pitcher, der den Ball wirft und auf der anderen Seite den Batter, den Schlagmann, der dann quasi, wenn du so willst, der Torwart ist. Und das ganze Spiel besteht daraus. Und wenn man selber mal auf so einem Feld stand, das muss nicht mal in der Bundesliga gewesen sein oder in der Major League, sondern dann weißt du, was so ein sportlicher Druck alleine der Situation geschuldet, aus dem Sport selbst heraus, aus dieser Aktion selbst heraus, wie was für ein mentaler Druck sich da aufbaut. Und das hast du natürlich beim Fußballspieler in so einem vollbesetzten 60.000-Mann-Stadion, hast du das natürlich noch mal erhöht.
Du hast eben die Sensibilität eines Trainers angesprochen in dem Sachverhalt und da haben wir zumindest eine Entscheidung, nämlich Paul Dardai. Der wird Trainer bleiben, geht mit uns in die zweite Liga. So ganz neu ist es nicht eigentlich. Man hat, das Gerücht war vorher schon da, dass er zusagen wird. Jetzt ist er's. Ich hatte den Eindruck, die Reaktion der meisten, Herr Thaner, ist positiv, man freut sich, dass er da ist. Wie siehst du es?
Also ich finde es super. Unabhängig davon, dass ich ihn als Typ sehr gerne mag. Ich meine, die PKs mit ihm, wissen wir alle, sind lustig. Ich glaube, er ist in der jetzigen Situation ist er ja nicht nur alternativlos, sondern vielleicht auch die beste Wahl. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass ich ihn aus mehreren Gründen definitiv auch vorziehen würde, hätten wir einen anderen Kandidaten gehabt. Also es ist ein anderes Thema. Ne? Wer tut sich den Job überhaupt in der jetzigen Situation an? Gibt es da geeignete Trainer? Aber Paul Dardai, glaube ich, ist alleine durch seine natürliche Autorität, Papahaftigkeit, die er ja mitbringt, glaube ich, der absolut Richtige. Jetzt muss man sich auch mal überlegen, der hat ja drei Jungs, die ja alle mehr oder weniger im Profifußball aktiv sind. Das hat er ja auch schon geschafft. So, ich bin selber Papa von zwei Jungs. Einer spielt Fußball, denen was beizubringen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ne? Ich habe erwachsene Männer im Baseball trainiert. Ich weiß, wie schwer das ist, Leuten einen Sport beizubringen auf der technischen Ebene. Ich glaube aber, dass da ja noch viel mehr zugehört und das kann Paul da. Ich glaube, den von außen betrachtet, über seine PKs, wie er sich äußert, wie er sich verhält, wie auch Spieler, die weggegangen sind, ne, Toruna Riga zum Beispiel, wie die über ihn in der Rückschau betrachtet sprechen, dann glaube ich, ist er der richtige Mann, weil der die Jungs wie so ein, weil der die auffängt und weil der die in den richtigen Momenten triebt er die und in den anderen richtigen Momenten da fängt er die auf. Ne? Also ich glaube, der findet eine gesunde Mischung. Der macht da, glaube ich, mehr psychologische Arbeit, als er wahrscheinlich, ich sag mal, so ein Stratege ist. Das wird ihm ja auch nachgesagt, ne? Dass er vielleicht nicht der große Stratege ist. Who knows? Kann ich nicht beurteilen von außen, aber.
Das ist vielleicht sehr verkürzt, aber vielleicht ist er nicht der beste Trainer auf dem Markt, aber er ist für Hertha im Moment
ganz
wahrscheinlich
genau,
der beste
für uns
Mann,
ist er, genau.
Wenn es um Kenntnisse im Verein geht von jemandem, der wahrscheinlich auch da in der Hinsicht wahrscheinlich die richtige Mentalität hat und der vor allem mit den Jugendspielern gut kann, wenn das wird die Zukunft bei Hertha BSC sein, mehr denn je, aus Überzeugung und aus Kostengründen.
Ja, absolut.
Es gab noch mehr Fakt, also ich glaube, haben wir das zu Dardai? Ich glaube, wir sind,
ja,
es ist okay, also die Entscheidung, ich glaube nicht, dass Hertha Probleme haben wird in der nächsten Saison, weil wir Dardai haben werden.
Nein,
ich glaube,
das denke ich auch
nicht. Es wird viel, viel schwieriger sein, einen Kader zusammenzustellen, der letztendlich, also man hat ja im Rahmen der Anleihe ausgegeben, da gibt es ja noch Anlagen zu, dass Hertha damit rechnet oder die Finanzplanung so ist, dass Hertha nach dem Abstieg gleich wieder aufsteigt. Hm. Was ich bis jetzt immer noch eine sehr gewagte These finde.
Ambitioniertes Ziel, ja.
Das ambitioniert, ich frage mich so ein bisschen, worauf das beruht. Also wir wissen noch nicht, dass das Mannschaftsgerüst ist, es sind noch viel zu viele Fragen, aber das ist alles andere als Selbstverständnis. Also ich habe da große Sorge, dass das nicht klappt oder ich rechne eigentlich nicht mit einem sofortigen Aufstieg. Wenn es anders kommt, mag es sein, aber Stand jetzt, ich sehe es im Moment noch nicht, aber vielleicht muss man auch ein bisschen abwarten, die Mannschaft ist ja noch nicht da. Wer auf jeden Fall nicht mehr da ist, ist Alderete, der ist für 4 Millionen Euro verkauft worden, Askasiba für, und da weichen die Zahlen so ein bisschen ab, 3 Millionen, vielleicht 2,5, wie auch immer, beide haben eh nicht mehr bei Hertha, besteht einen sportlichen Verlust, stellen sie im Moment nicht da, weil sie waren eh verliehen und Hertha braucht das Geld dringend. Sehr überraschend war Maximilian Mittelstädt, der jetzt zu Stuttgart geht. Das hat mich ein bisschen umgehauen.
Ja, absolut. Also es gab ja dann irgendwie vor einem...
Für mich kam es überraschend, hätte ich jetzt gedacht.
Ja, überraschend, ja. Also es war überraschend, aber auf einer gewissen Ebene, auf der anderen auch wieder nicht. Weil wenn du dir überlegst, sind wir mal ehrlich, ich mag den wahnsinnig gerne, den Maxi. Ne? Den mögen wir alle irgendwie. Es ist halt, er ist lange da gewesen. Ist ein lieber Kerl, der hat sich auch immer irgendwie dann nochmal vor so ein Mikrofon gestellt, auch nach den ganz schlimmen Spielen. Also selbst zu der Zeit, als Stark noch bei uns war, da waren es eigentlich meistens Stark und Maxi, die dann noch vor die Fernsehkameras getreten sind und noch versucht haben, irgendwas dazu zu sagen. Das hat er schon gemacht, aber auf dem Feld fand ich ihn schon, also auf seine eigene Weise genauso limitiert wie Plattenhardt. Maxi eigentlich eher offensiv, Plattenhardt eher defensiv. Ich sage immer, so ein Hybrid aus beiden wäre super gewesen, haben wir aber nicht gehabt. Und überraschend, wenn man sich anhört, dass Dada ja sagte, er gibt eine Einschätzung schriftlich an den Verein ab, wie es weitergehen soll, mit welchen Spielern man da planen sollte. Also so habe ich das zumindest verstanden. Da fand ich, waberte das schon so ein bisschen, ich konnte mir vorstellen, vielleicht fällt so jemand wie Mittelstädt dann auch durchs Roster tatsächlich oder durchs Raster bei ihm, ne? Weil er war ja sein Förderer im Grunde genommen. Er kennt ihn aber halt aus seit Jahren ja auch schon.
Seit der Kindheit.
Ganz also genau. Er hat den Werdegang Kindheit. Und er kennt ihn als Mensch vermutlich auch besser als viele andere Leute. Und vielleicht hat er auch irgendwann einfach das jetzt nicht mehr gesehen. Also, weil jetzt ist die Ansage nicht nur der Berliner Weg beinhaltet ja nicht im Wortsinne, dass jeder Spieler aus Berlin kommen muss und da genetisch herkommt, sondern bedeutet ja vor allem, dass wir uns auf das besinnen, was wir eigentlich sein wollen, nämlich irgendwie eine schwer arbeitende, hart zu Werke gehende Mannschaft. Und da weiß ich nicht, ob jemand wie Maxi Mittelstädt das so richtig kann, weil ich ihn tendenziell auch als introvertierten und vielleicht auch zurückhaltenden Spieler erachte.
Mir fallen noch zwei andere Aspekte ein. Der eine Aspekt ist, dass meines Erachtens Mittelstädt nie richtig Stammspieler war bei
genau.
Hertha. Er war immer das Talent und ich hatte immer das Gefühl, der letzte Schritt, um eine Säule dieser Mannschaft zu werden, weil der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der hat. Ja. Der hat unheimlich viel Bundesligaspiele, der ist sehr erfahren.
Ja.
Aber er war meines Erachtens nie wirklich richtig Stammspieler bei Hertha BSC.
Ja.
Und
hatte aber mehrere Chancen, ne? Also er konnte immer, er hätte sich ja, wie oft wurde es schon geschrieben und gesagt, er hatte letztendlich, was heißt nur, ne? Platte war in seiner goldenen Zeit, war ein prima Spieler, ne? So war eine Stütze der Mannschaft. Aber es gab viele Momente und auch Jahre, wo Maxi echt es hätte schaffen können. Ne?
Es gibt ja manchmal Leute, die ketzerisch sagen, wenn du gegen Plattenhardt nicht Stammspieler wirst oder dich nicht durchsetzen kannst, dann hast du eh ein Problem.
Ja, so, es ist gemein gesagt, finde ich. Aber es ist ein
gemein,
wahrer Kern,
aber es ist leider auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Und was mich halt so stört, dieses Tohuwabohu. Nee, jetzt kann ich das schon. Dieses Chaos, nein, auch stimmt nicht richtig, also diese öffentlichkeitswirksame Präsentation seiner Vertragsverlängerung, das andere Wort, das sage ich jetzt heute nicht mehr, wo ja auch der Berliner Weg gepriesen wurde und ein echter Berliner und dies und das, das war für mich eine überraschende Vertragsverlängerung, weil ich mir nicht sicher war, die meisten haben sich gefreut, weil ein Berliner bleibt, aber mit Leistung wirklich unterfüttert hat das eigentlich nicht. Und dann so in den Medien überall, ja, und der Berliner und er bleibt und ich gehöre hier hin. Und ein halbes Jahr später geht er nach Stuttgart. Ich, um ehrlich zu sein, ich verstehe es nicht und ich verstehe auch nicht die Ablösesumme, die im Raum stehen soll, irgendwo zwischen 500.000 und 800.000 Euro. Normalerweise ist
man
es
hat
so,
ihn nicht aus Geldgründen verkauft, offensichtlich.
Nein, eine Vertragsverlängerung, wenn du gerade eben den Vertrag verlängert hast, mag ja sein, dass der gar nicht so lange bleibt, aber das ist immer eine Sicherung für den Verein, dass du eine höhere Ablöse bekommst. Marktwert angeblich 2 Millionen Euro, dann wird da wahrscheinlich, dann gibt's ja meistens noch Handgelder und irgendwelche Prämien bei Vertragsunterzeichnung. Also, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man mit ihm so einen Vertrag abschließen konnte. Und ich verstehe auch nicht, warum sich das so schnell jetzt gedreht hat. Ich kann verstehen, weil er hat ja kaum noch gespielt nach der Vertragsverlängerung. Mhm. Er hatte Einsätze, aber es war wenig. Eigentlich, wenn ich mit so einem Spieler verlängere, dann erwarte ich eigentlich, dann setze ich wieder auf den, dann spielt er auch bei mir wieder. Also da passen so viele Sachen für mich nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz vielschichtige Problematik. Also wenn du dir überlegst, dass dieser neue Vertrag, die Vertragsverlängerung, die war ja noch vor Dardai. Jetzt habe ich gerade einen völligen Hänger.
Ach so.
Ich wollte schon wieder so einen riesig verschachtelten Satz aufmachen und am Ende lande ich dann immer in Nirvana. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass dieser Vertrag kam zustande, als Dardai noch nicht wieder Trainer war. So, es würde ja meine These im Grunde genommen stützen, wenn man davon ausgeht oder wenn man jetzt einfach mal annimmt, dass Maxi bei Dardai vielleicht, das ist eine große Verschwörungstheorie, aber vielleicht in der Endabrechnung eben, weil er zu leise ist, weil er keinen Entwicklungssprung gemacht hat, erstmal durchgefallen ist und dann Dardai als sein ehemaliger Mentor vielleicht auch gesagt hat, weil das würde ich meinem Schützling raten, willst du dir noch ein weiteres Jahr Chaos möglicherweise in der zweiten Liga antun? Du hast jetzt nochmal die Chance, vielleicht nochmal was Neues zu machen und deine Karriere nochmal in eine richtige Richtung weiterzuentwickeln. Who knows, was da gelaufen ist. Aber also, ich gebe dir also, recht, es ist völlig...
Also ein Umdenken muss ja stattgefunden haben.
Genau.
Auf einer Seite oder auf beiden Seiten.
Ja, genau.
Und das Wort heißt Tohuwabohu. Ich kann's. Ja, du ahnst nicht, was ich mich jetzt konzentriert habe.
Schön, sehr schön.
Ja, dann sind wir zum Mittelstädt durch. Es gehen noch weitere Spieler. Jovetic, Plattenhardt läuft der Vertrag aus. Bisher ist nicht bekannt, dass er ihn verlängert. Boateng, auch Vertrag ausgelaufen. Und Ijuke und Ivan, ich sage jetzt extra den Nachnamen nicht, Leihspieler hören auch auf. Ja, gut. Ja, es ist fix. Hertha bekommt Geld, beziehungsweise hat jetzt keine Last mehr im Budget, aber es ist nach wie vor noch so viel offen. Wir haben kaum Neuverpflichtungen bisher, ne? Ich vermute, dass die Lizenz noch sehr stört oder die fehlende Lizenz.
Das denke ich auch zumindest, denn da haben ja angeblich, wie man aus den Medien irgendwie, ja, zwischen den Zeilen liest, heißt es ja, dass sie eigentlich wohl Zusage ja schon gekriegt haben. Aber klar, solange du das noch nicht schriftlich hast, kannst du natürlich die Verträge nicht fix machen.
Ich kann ja mal ganz kurz erwähnen, wer hier alles noch offen ist. Schwolo hat noch keinen neuen Abnehmer. Piontek, einer der mit dem größten Gehalt, ist nach wie vor offen. Maulida ist noch offen. Linus Gechter kommt zurück, tat sich in Braunschweig schwer, aber ich glaube, man will ihn behalten. Bei Martin Winkler ist das genauso. Der kam aus Mannheim. Luca Wollschläger kam aus Essen, hat da nicht so erfolgreich gespielt. Ich vermute, dass er da eher gehen könnte. Also, ja, ich will ganz gerne noch mal ein bisschen was wiederholen, was in der letzten Folge schon war. Wie kann eigentlich so ein Gerüst bei Hertha BSC aussehen von Spielern? Und mein Problem ist, eines der ersten Gerüste, was ich eigentlich unterstellt hätte, das ist gerade am Wackeln, nämlich Christensen.
Ja, aber ich glaube, dass ja da, also Christensen würde ich als Sonderfall sehen. Christensen ist tatsächlich ein Spieler, den kannst du bestimmt noch entwickeln. Ich glaube, der hat ja ein wahnsinniges Potenzial. Der hat sicherlich auch Abnehmer in England, alleine weil er Däne ist, ein dänischer, ich glaube, dritter Nationaltorwart, zweiter. Weiß ich jetzt nicht exakt, was er gerade aktuell ist, aber die dänischen Spieler haben ja immer, die finden immer Vereine in England. Das ist ja Nähe, keine Ahnung warum. Aber es scheint offensichtlich so zu sein, viele Dänen, die ja mal in der Premier League gespielt haben. Christensen ist aber einer, der, mit dem du dann eben auch noch ein bisschen Geld machen kannst. Ja. So, und die Frage ist, willst du den halten in der Hoffnung, dass er den nächsten Schritt geht, weil er fußballerisch natürlich noch ein bisschen was dazulernen kann, auf der Linie und so weiter, ist also top, würde ich sagen, Reaktion, Bombe. Wenn du dann auf der anderen Seite aber den, eben jetzt dieses Thema Gersbeck hast, ne, der vermutlich auch genauso Lust hat oder Bock drauf hat, für Hertha wieder zu kicken, aber der, den du sehr viel, erstmal mit mehr Erfahrung und zweitens sehr viel günstiger auch haben kannst, weil der bestimmt auch nicht so schnell mit immensen Gehaltszahlungen, wenn der nochmal einen Sprung macht, um die Ecke kommt. Ich denke, der ist billiger.
Ja, ich denke,
bei gleicher Leistung.
Genau, das ist, können wir eigentlich bei gleicher sportlicher oder der Erwartung von gleicher sportlicher Leistung. Gersbeck spielt ja beim KSC. In Karlsruhe ist man sehr traurig, dass er geht.
Das ist auch total, das tut mir auch echt weh, weil wie gesagt, als wenn ich mittlerweile mehrmals in Karlsruhe, aber wenn man da ist, die Leute sind wirklich so nett und gerade diese Fanfreundschaft, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die herkommt, haben wir auch schon irgendwie drüber gesprochen, weiß ich nicht, aber sie ist nun mal da und die ist eigentlich total schön und das tut mir echt wirklich, wirklich richtig leid, dass man jetzt da so einen Move machen muss, nur weil wir Scheiße gebaut haben. Das muss man ja wirklich mal so sagen.
Ja. Auf der anderen Seite, man hat ja wohl diese Kaufoption und das war ja kein Geheimnis. Also der KSC, man wusste ja, dass diese Option besteht. Also wie das halt so ist mit einer Option, wenn man eine Option im Vertrag drin hat, dann kann die auch gezogen werden.
Musst du mit rechnen
immer, klar. Ja, Hertha hat halt kein gutes Bild abgegeben in den letzten Jahren und jetzt merkt man dann, finanziell ist man dann zu so einer Aktion gezwungen. Wobei, Tjark Ernst, der war ja im letzten Spiel gegen Bochum noch auf dem Platz, wo sich, glaube ich, jeder die Augen gerieben hat, weil der so eine unfassbar gute Leistung da gemacht hat. Also wenn sollte man dann mit Gersbeck und mit Ernst in die zweite Liga gehen?
Warum
also
nicht?
Wenn der sich immer so präsentiert wie gegen Bochum, da hätte ich jetzt keine Sorge.
Der hat natürlich einfach dadurch, dass er noch so jung ist und unerfahren, wird er extrem Schwankungen unterliegen. Wir haben jetzt halt ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Da werden aber möglicherweise auch noch sehr, sehr schlechte kommen, weil das so läuft Entwicklung, ne, auf sportlicher Ebene. Und die Leistung von Gersbeck wird deutlich ausgeglichener sein. Da wird es mal sehr gute Spiele geben, aber dann auch nicht so ganz schlimme, sage ich mal, ne?
Christensen hat sein Niveau ja auch nicht überall gehalten. Er hat ja zum Teil auch einige Patzer drin. Also der hat ja auch unterschiedliche Gesichter gezeigt. In der Relegation wesentlich besser. Das war ja auch so der erste Eindruck, den man mal von ihm hatte. Da hatte man ihn, glaube ich, ja auch noch nicht groß vorher gesehen. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wo ich nur sicher bin, Schwolo wird nicht bleiben. Der wird mit Sicherheit gehen, wenn man jemand bekommt. Gerüchte sind, dass er nach Freiburg geht. Ich hoffe, es klappt. Gegen ihn selber habe ich nichts, aber auch wieder Geld vor allem vom Gehaltszettel kriegen sozusagen. Wir hatten ja von diesem aufzubauenden Gerüst gesprochen. Gehört da bei dir ein Gankam und Scherhand mit dazu?
Ja. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen, dass die beiden da bleiben. Ich denke schon, also beide auch, Derry definitiv. Auch wenn man von dem jetzt vielleicht noch nicht so viel gesehen hat wie von Jessic, aber ich befürchte so ein bisschen, dass uns das schon ereilen kann, dass die den Verein verlassen. Früher oder später sowieso, also später sowieso, aber vielleicht auch früher. Einfach deshalb, weil ich sag mal noch aus dieser aktuellen Welle von Jugendspielern sind, die jetzt diese ganzen Chaos-Tage bei uns noch mitgemacht haben und vielleicht auch einfach durch die Berater, ich weiß ja nicht, wer da im Hintergrund ist, vielleicht auch einfach den Hinweis kriegen, willst du dir das nochmal ein Jahr in der zweiten Liga antun oder willst du jetzt nicht vielleicht ein gutes Angebot aus von einem Erstligisten annehmen, wo vielleicht auch ein vernünftiger Trainer ist, wo du deine Karriere weiter nach vorne bringen kannst? Weil man darf mal eins nicht vergessen. Das sind ja Fußballprofis, vor allem deshalb auch, weil die wollen ja Fußballprofis werden. Die sind ja nicht da, die sind ja in erster Linie nicht bei einem Verein, auch als Kind nicht, weil sie diesem Verein für immer verbunden sind. Das kommt mit den Jahren irgendwann, aber am Anfang wollen die erstmal besser werden und wollen es schlussendlich an die Spitze schaffen. Und das ist sicherlich bei Jessic und bei Derry genau das Gleiche. Natürlich ist das Folkloristische schön zu hoffen, dass die da bleiben. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, weil es tolle Spieler sicherlich werden, aber wenn man das mal wirklich versucht, auch von der anderen Sicht zu sehen, wenn als Berater musst du den doch im Grunde genommen angedeihen. Mehr oder weniger. Also bei Jessic auf jeden Fall, weil er hat schon gezeigt, was er kann. Bei Derry vielleicht noch nicht. Der kann noch mehr zeigen, definitiv. Aber man sollte vielleicht auch bei uns in der Fanszene, und das wäre, was heißt, also steht mir ein Appell zu, weil vermutlich nicht. Aber ich hoffe, dass wenn die gehen, dass nicht mit den Jungs gebrochen wird, sondern wir sind ein Stück weit selber dran schuld, ne, wenn die gehen. Also unser Verein ist dran schuld. Die nächste Welle, die jetzt da vor der Tür steht mit Maser und den Jungs, das sind die, wo man jetzt wieder dran arbeiten kann, dass wir jetzt geregelte Verhältnisse haben, damit die dauerhaft bleiben und damit die nicht bei dem erstbesten Angebot dann abhauen. Ne?
Also ich habe nicht ganz so diese, also ich würde deinen Eindruck teilen, dass erstmal ein Gankam wesentlich weiter ist als Scherhand, einfach von den Einsätzen, von den Toren her. Ich glaube, da reden wir noch von einem unterschiedlichen Niveau, auf dem die spielen. Insofern wurde auch ein Weggang von einem Gankam, der für mich in dieser Kombination mit Niederlechner auf jeden Fall eine interessante oder zweite Bundesliga-reife Kombination wäre, wäre eine gute Basis für nächstes Jahr. Und wenn das durch Ngankams Weggang nicht möglich wäre, dann wäre das echt, das wäre schwierig für Hertha dann.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass es nur die Richtung gibt, wir sind in der zweiten Liga, du musst zu einem Erstliga-Club, weil es gibt auch andere Risiken dafür. Dann bist du bei einem Erstliga-Club und spielst da nicht.
Absolut.
Gestern fiel Rehgesel als Wort, der zu Eintracht Frankfurt gegangen ist. Du kannst, glaube ich, ihm nicht garantieren, aber du kannst davon ausgehen, dass er sehr viel Spielzeiten in der zweiten Liga bei Hertha BSC bekommt, weil die anderen Stürmer, die womöglich noch vor ihm waren, die sind dann weg. Kanga wird man gehen lassen. Der hat das nimmst du nicht in die zweite Liga. Dann sind da eigentlich nur noch Niederlechner und ein Gankam erste Wahl, eventuell mit zwei Stürmer oder einer von beiden. Also ich glaube, er hat da schon noch Möglichkeiten. Bei Scherhand, da habe ich den Eindruck, der ist noch gar nicht so weit.
Ja, der ist auf jeden Fall von der Entwicklung und der hat das Potenzial natürlich noch nicht. Das vielleicht habe ich mich da unklar ausgedrückt, aber die sind ja im Grunde genommen die sind ja relativ zeitnah sind die ja in die erste Mannschaft gekommen und ich meine damit die Spieler kommen ja immer aus den gleichen Jugendmannschaften, also aus den gleichen Jahrgängen, die kommen ja immer in Wellen im Grunde genommen, ne? Und ich wollte nur diesen Cut machen zwischen den Jungs, die jetzt schon da sind, die schon Profiverträge haben und die jetzt gerade kommen und jetzt gerade welche kriegen in der zweiten Liga. Die sind sicherlich einfacher da zu halten als die jetzt, ich sag mal, schon an den Fleischtöpfen geschnüffelt haben und die jetzt eben einfach sicherlich gute Angebote kriegen werden und ist völlig hypothetisch aus der Luft gegriffen, aber wenn, was weiß ich, Köln oder Freiburg anfragen bei Jessic, weiß ich nicht, ob die jetzt gerade ein Spieler, kenne mich bei den Mannschaften nicht aus, ob die jetzt einen Stürmer da brauchen oder ein Stürmertalent, aber da würde ich als Berater schon mal ganz genau vermutlich, oder leider muss ich so sagen, würde ich als Berater vermutlich schon mal ganz genau in den Jungen reinhorchen, was möchte er eigentlich in Zukunft. Klar gibt es auch die andere Variante, die du jetzt genannt hast, dass so ein Spieler dann nochmal ein Jahr in der zweiten Bundesliga bleibt, aber das Risiko ist definitiv da. Er hat jetzt ein gutes Angebot. Versus er hat vielleicht in einem Jahr wieder ein gutes Angebot, weil du weißt nicht, was immer passieren kann.
Eine weitere Brisanz könnte ja sein, wie weit ist eigentlich Hertha BSC diesen Berliner Weg zu gehen? Wo ist denn der Betrag, bei dem der Verein schwach wird? Denn eigentlich von der eigenen Philosophie her kann man einen in Gankam nicht gehen lassen.
Darfst du nicht.
Das ist mal gucken, wie unmoralisch überhaupt so ein Angebot sein müsste. Das Ganze hilft uns aber alles nicht und ich würde ganz gerne nochmal zur Lizenz kommen, weil das ist ja für uns jetzt doof, die Entscheidung ist erst in der anstehenden Woche, das können wir jetzt natürlich nicht vorhersagen, aber wir haben auch gestern lange drüber gesprochen und ich will das Thema nicht ganz unterschlagen. Wir haben drüber diskutiert, ob es eigentlich so richtig gelaufen ist, dass wir überhaupt diese Probleme bekommen haben, dass diese Lizenz so auf der Kippe ist. Und ich würde es mal versuchen, mit eigenen Worten so auszudrücken, die Fälligkeit dieser Anleihe, die ist seit ihrer Emission, also seitdem sie herausgegeben wurde, ich glaube, das war 2019, bekannt. Sowohl der Termin als auch die Höhe der Rückzahlung. Also man konnte sich eigentlich darauf exakt sehr gut vorbereiten. Die Zahlung von Windhorst hat, glaube ich, damals 374 Millionen Euro betragen. Das war Eigenkapital und man hätte eigentlich eine Rücklage bilden können aus diesem Eigenkapital in Höhe von 40 Millionen, um
hätte man machen müssen,
wahrscheinlich sogar machen müssen, um einfach dann nicht in die Verlegenheit zu kommen, denn diese Anleihe war ja nur eine Überbrückungsfinanzierung. Man hat KKR ausgezahlt, man brauchte dieses Geld, hat die Anleihe rausgegeben. Das heißt, man sagte, hey, ist doch super, ich zahle irgendwann 40 Millionen Euro zurück und kriege jetzt aber 374 von Windhorst. Mhm. Da komme ich doch gut bei weg. Mhm. Die 40 Millionen lege ich zur Seite, weil das ist meine Zahlungsverpflichtung. Mhm. Jeder, der sich ein bisschen mit Liquiditätsmanagement auskennt, müsste sowas eigentlich tun. Und ich frage mich bis heute oder ich verstehe nicht, warum Hertha im Mai, wenn der DFL-Termin sozusagen schon im Juni ist, erst anfängt, eine Anleihe zu verlängern, die ausläuft, weil man, und das hat man ja in den Unterlagen dazu auch ganz öffentlich dargestellt, sonst insolvent wäre. Und das ist für mich einfach ein Versäumnis. Ich kann es einfach nicht anders beschreiben.
Ja, ein Versäumnis ist definitiv, jetzt kann man sich halt noch überlegen. Und klar, also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Jetzt kann man sich noch überlegen, haben sie es nicht kommen sehen? Haben sie es gar gewusst? Haben sie es nicht gewusst? Wurde es vielleicht nicht vernünftig übergeben? Im Artikel geht es ja auch letztendlich darum, wie sauber lief alles. Wie war das überhaupt, als Windhorst da aufgeschlagen ist? Wie viel Schulden hatten wir damals? Ich kann mich an die Finanzzahlen ehrlicherweise nicht erinnern, weil ich nicht der große Finanzjongleur bin, aber du sagtest, die Zahlen sahen ja, glaube ich, immer ganz gut auf, wenn sie auf der Mitgliederversammlung von Ingo Schiller präsentiert wurden. Aber meine
Naja, in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so.
Ja, aber vorneweg, also bis Windhorst denn da eingestiegen ist. Also hat man möglicherweise mehr Geld gebraucht, um da irgendwelche Löcher erstmal zu stopfen, als uns das vielleicht auch erzählt wurde. Man weiß es ja alles nicht. So, es geht jetzt sehr, sehr weit in das Bereich der Verschwörungstheorien. Ich will hier kein riesen Fass aufmachen, ne? Aber wir wissen im Grunde genommen nicht so richtig, was da eigentlich gelaufen ist. Ich gebe dir aber absolut unumwunden recht, dass das so nicht funktioniert. Also man muss.
Also für mich gibt es letztendlich keinen nachvollziehbaren Grund. Du hast eben von Artikel gesprochen, Artikel erwähnt. Wir reden von einem Artikel des RBB, der ist von Jakob Rüger und Simon Wenzel geschrieben worden. Ein Link zu diesem Artikel, den hänge ich mit an die Folge ran. Und normalerweise bin ich da so ein bisschen vorsichtig, wenn es um Schuldzuweisungen bei der Lizenzvergabe geht. Es gibt ja vor allem von der Bild-Zeitung, von der BZ doch sehr viele Beiträge gegen Bernstein und die neue Führung. Wobei ich oftmals denke, da fehlt es doch sachlich an der Substanz oder das ist mir zu einseitig. Ich will das nicht Kampagnen nennen, aber die hatten immer, sagen wir mal, ein Geschmäckle, die Artikel. Auch Ingmar Pering als ehemaliges Präsidiumsmitglied, da weiß man auch nicht, wie sachlich ist das, was er erzählt. Viele werfen ihm ja vor, er wäscht jetzt schmutzige Wäsche und war aber lange vorher selber im Präsidium. Auch da bin ich vorsichtig. Aber das war meines Erachtens ein durchaus sachlicher Artikel des RBBs, der zumindest Fragen erstellt. Ich kann jetzt diesen Artikel nicht komplett vorlesen, das will ich nicht. Was ich vielleicht kurz erwähnen darf, also es gab verschiedene Gründe, die da genannt werden, wo man immer der Grundtenor dieses Beitrags eigentlich ist, das hätte man wahrscheinlich verhindern können, dass die Lizenzvergabe so kritisch wird. Die erste These war, die man dort hatte, ist, dass es von Gegenbauer und Schiller Finanzierungspläne gab, die auch so weit in der Zukunft waren, dass man eine zweite Anleihe über 60 Millionen Euro haben wollte. Damit kann man denn die 40-Euro-Millionen-Anleihe bedienen und damit wäre man erstmal aus dem Schneider. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert und der Artikel schreibt jetzt sinngemäß, naja, man weiß jetzt nicht genau, ob die diese Pläne nicht übergeben haben oder ob sie übergeben wurden und von den Verantwortlichen nicht verfolgt wurden. Da man es nicht weiß, kann man es meines Erachtens auch nicht vorwerfen. Was man allerdings sagen muss, ist, dass Schiller mit dieser Lösung mit größter Wahrscheinlichkeit, auch Gegenbauer, eine Lösung gehabt hätten, die nicht diese Geldprobleme erzeugt hätten bei Hertha BSC. Es gibt vereinzelt Leute, die sagen dann, ja, dann hätten wir ja noch mehr Schulden. Aber man darf nicht vergessen, das größte Manko oder das Schlimmste, was einem Verein passieren kann, ist die Insolvenz, die Zahlungsunfähigkeit. Es gibt ja ganz viele, die formulieren das ganz salopp. Schulden kannst du so viele haben, wie du willst. Das tut dem Verein erstmal nicht weh. Das stimmt natürlich auch nicht so uneingeschränkt, aber das stimmt schon, wenn man es vergleicht mit einer Insolvenz, die Zahlungsunfähigkeit, selbst wenn man jetzt nochmal neue Kredite aufgenommen hat. Das ist eigentlich letztendlich das, was einen Verein kaputt macht. Dann ist es aus. Das ist nichts, mit dem man spielt. Auf keinen Fall. Warte mal, Sorry, ich rede jetzt so viel, aber ich bemühe mich, das halbwegs zusammenzufassen und glaub mir, es fällt mir nicht einfach. Ja. Dann nächste Begründung oder was man dort noch erwähnt hat, ist, das lese ich mal vor, mit der Entlassung von Freddy Bobic am Jahresanfang wurde Herrich alleiniger Geschäftsführer eines Unternehmens mit weit über 300 Mitarbeitern. Nur 2 Jahre zuvor hat man noch mit einem übergeordneten CEO gehabt, 2 Geschäftsführer und Herrich als Mitglied der Geschäftsführung. Die Fülle der Aufgaben müssen einen einzelnen Aktor überfordern. Das sehe ich aber für mich nicht als Vorwurf. Also hier wurde dann gesagt, dass Kai Bernstein das hat zugelassen oder dass in seine Zuständigkeit wäre, da eigentlich für zu sorgen, dass ihm da geholfen wird. Ich finde, also ich würde da erstmal ein Lob für Herrich ableiten. Ich glaube, der Mann muss schuften ohne Ende.
Ja, absolut, definitiv. Und man, das ist, was ich vorhin sagen wollte, du weißt auch nicht, wir können von hier aus nicht beurteilen, welches Chaos, welches Löcher, in welchen Sumpf sind die da auch reingeraten. Ne? Ich will das jetzt nicht entschuldigen. Natürlich muss man denn auch in der Kürze der Zeit, und die Zeit war sehr kurz, muss man natürlich auch als Präsidium schnellstmöglich da aufräumen und so weiter. Aber wie schwer war die Aufgabe eigentlich ursprünglich, als die da angefangen haben nach der Wahl? Das können wir nicht so richtig beurteilen, weil ich fand unter Ingo Schüller, ich mochte ihn irgendwie als Menschen, definitiv. Es waren schöne Bilder, wie er da zu Corona-Zeiten auf der Tribüne steht und die Fahne schwenkt. Und so. Total toll, definitiv. Aber die Finanzberichte waren anfänglich in den ersten Jahren immer sehr. Also man musste schon wirklich aus der Materie kommen, um da überhaupt wirklich was mit rausnehmen zu können. Und dann später wurden sie sicherlich ein bisschen vereinfacht, aber du weißt auch nicht, was er da wirklich gemacht hat.
Also naja, so. Bilanzen sind ja auch nicht dazu da, um Fans es einfach zu machen. Bilanzen sind einfach ein schwieriges Themenfeld, mit dem man sich das Unternehmen Hertha BSC, ich nenne es jetzt absolut. Mal bewusst so, befassen muss. Absolut. Und dass uns als Laien das dann schwerfällt, das ist aber so. Aber das ist ja genauso, wie sind die Profis ausgelagert worden. Wenn du das genau verstehen willst, da wäre ich lieber immer Jurist als Fan. Da kommen wir alle schnell an unsere Grenzen. Das würde ich ihm aber nicht vorwerfen wollen, dass er eine komplexe Materie hat.
Ja, nee, mir geht es ja auch letztendlich nur darum, dass man muss auf jeden Fall, man darf es hinterfragen, man muss es auch möglicherweise auch aufarbeiten. Ich würde auch wahnsinnig gerne mal ein unabhängiges Gremium oder einen Prüfungsausschuss sehen, der sich wirklich mal die Bücher der letzten Jahre anguckt, um mal zu gucken, wo sind die 374 Millionen, wie wurden die wirklich exakt angelegt oder wurden uns da möglicherweise immer nur irgendwelche Bilanzen vor. Wie gesagt, alles blanke Verschwörungstheorie, aber man muss eigentlich schon, man muss das Ganze mal wirklich aufarbeiten, finde ich schon, um die Fehler in der Zukunft nicht zu wiederholen. Also wenn da irgendwas nicht funktioniert hat, müssen wir ja gucken, wie wir jetzt neue Mechanismen einbauen, dass das auch in der Zukunft nicht mehr so abläuft. Ne?
Wo fange ich an? Ich würde mal noch den nächsten Punkt noch mitnehmen, ich möchte es nochmal vorlesen, wie mehrere Personen bestätigen sollen, die Verantwortlichen des Clubs auslaufende Kreditverträge mit Banken nicht verlängert haben. Solche Verträge sind wichtig und um unkompliziert höhere Kredite bei Banken zu bekommen, sollte das, dem tatsächlich ein Versäumnis vorangegangen sein, wäre das ein folgenschwerer Fehler, denn dadurch fehlten nun sichere Finanzierungsmittel von fast 45 Millionen Euro. Das ist in etwa der Betrag, der notwendig gewesen wäre, zum Beispiel, um diese Anleihe zurückzuzahlen. Also auch hier wäre jetzt nicht der Punkt, zu spät gehandelt zu haben, sondern vielleicht falsch oder das versäumt zu haben, auch über diese kurzfristigen Kreditmöglichkeiten die Liquidität zu erhalten.
Ja.
Ich finde, das sind schon einige Aufzählungen, die mir schon, muss ich durchaus zugeben, zu bedenken geben, wo ich glaube, Hertha sich wirklich auch schwer tut oder wo man zumindest mal fragen muss. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass der Verein sich dazu mal äußern würde. Zumal auch natürlich Bernstein diese Aussage damals, die Saison, die aktuelle und die nächste sind mehr oder weniger durchfinanziert. Das hat sich ja nun als nicht falsch erwiesen. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass er diesen Satz inzwischen sehr bereut. Weil er kann ja 2 Geschichten haben. Er kann entweder heißen, dass die Vorgänger ihm also einfach Unsinn erzählt haben oder was völlig falsch dargestellt haben. In dem Vertrauen, dass das stimmt, geht er damit an die Öffentlichkeit und fällt jetzt damit auf die Nase. Ja, ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man sowas hört, muss man sowas natürlich auch mal nachprüfen und nochmal verstehen und nochmal checken, ehe man damit an die Öffentlichkeit geht. Ich glaube, das war zumindest nicht optimal in der Außendarstellung, denn der Satz ist ja nun nachweislich offensichtlich nicht richtig.
Absolut, aber nochmal, die sind, also Kai und sein, oder Bernstein und seine Kollegen sind angetreten und sind im Grunde genommen ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und die Lernkurve, die jetzt hinlegen müssen, ja, die ist halt sehr, sehr steil jetzt. Die müssen in kurzer Zeit sehr, sehr viel machen. Da ist sicherlich noch ganz, da sind noch ganz andere Dinge sicherlich auf die eingeprasselt, als die angefangen haben, von denen wir jetzt hier gar nichts wissen. Und dann waren sie, es waren auch nicht so viele Leute plötzlich mehr da, die da noch handeln konnten. Wie du auch schon sagtest, Herrich war ja dann weitestgehend auch alleine. Das Blöde für uns alle ist eigentlich, dass wir jetzt genau leider sportlich in dem Moment auch so, ja, so schlecht waren oder so am Klippenrand standen. Das kam ja nun einfach auch noch dazu, dass du dann sehr viel Glück haben musst, dass du alles richtig machst, damit du nicht über die Klippe gehst. So, und wenn du dann eben noch wie Bernstein vielleicht jemanden hast, weil das wird ihm ja auch gerne jetzt im Moment vorgeworfen, dass er nicht wirklich aus der Wirtschaft kommt, dass er kein Millionenunternehmen führen, noch nie geführt hat, ob er es kann, wird die Zeit bringen. Der muss einfach jetzt sehr, sehr schnell Gas geben, muss gucken, dass er wir sind jetzt die Klippe runtergefallen, also sportlich auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Lizenz kriegen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich sein, wie sagt man so schön, Lackmustest. Wenn er das jetzt schafft mit der Lizenz, dann glaube ich, geht es insgesamt bergauf, weil dann hat er das Schlimmste überstanden und dann kann er wirklich loslegen, den Verein auf gesunde Füße zu stellen und denn in der Zukunft diese Anfängerfehler nicht mehr zu machen. Ne? Und ich glaube, dass er dazu in der Lage ist, weil er wirkt wirklich so, als ob er versucht, sich zu vernetzen. Er ist ja schon, glaube ich, auch jemand, der versucht, sich selber ehrlich zu sein, das kann ich und das kann ich nicht. Und wenn ich was nicht kann, dann versuche ich mir Experten an die Seite zu holen. Und ich glaube, dass er da sehr groß ist und er ist ein wahnsinniger Kommunikator. Also ich glaube schon, dass der in der Lage ist, sehr schnell zu lernen. Und da haben wir ja im Grunde genommen auch Glück mit, dass wir jetzt einfach wirklich mal jemanden haben, der, ich sag mal, ohne Hinterzimmer-Deals auskommt und versucht, den Verein auf gesunde Füße zu stellen. Die Fallhöhe ist natürlich sehr groß gewesen, definitiv. Aber ich bin da immer noch guter Dinge, dass er das hinkriegt.
Ich merke in den sozialen Medien, dass es oftmals wie so ein Tabuthema bei bestimmten, das zu hinterfragen, wird etwas richtig getan, auch vom neuen Präsidenten.
Ja.
Das finde ich übertrieben, weil ich finde, wenn man sachliche Fragen hat, wenn man Kritik hat, wenn man merkt, dass an einer bestimmten Stelle Probleme bestehen, dann wäre es fahrlässig, das nicht anzusprechen. Aber ich glaube, es gehört natürlich insgesamt auch ein Gesamtbild dazu. Und wenn ich jetzt mal dieses Gesamtbild in, wie agiert Hertha BSC heute nach außen, wie wirken wir heute, vor allem unter Bernstein in dem letzten Jahr. Ich habe, auch wenn ich das immer wieder sage, wir sind sehr nahbar geworden. Wir sind ohne diesen Big-City-Club-Status, den er ja offiziell als beendet erklärt hat, was ich sehr wichtig fand, stehen wir, glaube ich, nach außen besser da. Und ich glaube auch, dass nach innen er die Fans absolut abholt, sehr nahbar.
Ja.
Das Finanzproblem, da muss ich sagen, das ist das erste Mal, wo ich glaube, die Verantwortlichen in Teilen nicht gut aussehen, wo man merkt, dass es Probleme gibt. Alleine schon, dass es überhaupt ein Lizenzverfahren gibt mit dem Problem. Das ist größtenteils ein Erbe der Vorgänger, aber es wäre, ich glaube, auch gelogen zu sagen, dass es das nur ist.
Definitiv.
Und letzter Punkt noch dazu, was, glaube ich, so ein bisschen vergessen wird, was, wie ich finde, eine großartige Leistung war in dem letzten Jahr, war, er ist ja angetreten noch mit Windhorst als Investor.
Ja.
Und wir alle haben uns eigentlich nur gewünscht, hoffentlich geht das auf eine Art und Weise über die Bühne, Windhorst loszubekommen und einen neuen Investor zu bekommen, bei dem man davon ausgehen kann, dass es nicht wieder so läuft wie mit Windhorst. Und ich sage jetzt mal ganz pauschal, da habe ich den Eindruck, es ist besser gelaufen, als wir es uns erträumt hätten und nahezu optimal. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen.
Ja, definitiv. Und abschließend zu dem Thema wollte ich, also ich glaube, es gibt ja dieses Schwarz und Weiß, gibt es nicht. Jetzt haben wir halt zwei sehr, sehr unterschiedliche Planeten gehabt, die da aufeinander kollidiert sind. Auf der einen Seite das, was wir vorher hatten, ich sag mal wirklich Hinterzimmertürchen, mutmaßlich,
gefühlt,
genau, aber wie gesagt, große Wirtschaftsmagnaten, die vielleicht auch manchmal über das Limit gehen, und auf der anderen Seite hast du jetzt jemanden, der für mich glaubhaft zeigt, dass er das nicht mehr möchte und aus dem Volk kommt und versucht, den Verein wieder dahin zu führen, wo er mal war. Ist natürlich schwierig, jetzt auch mit 777 und so. Es wird nie wieder so werden, wie es mal war, aber zumindest wieder auf eine gesunde Ebene zu hieven. Und da ist die, also unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen ja nicht sein. Und da bin ich zumindest für meinen Teil bereit, jetzt erstmal ein paar Dinge mitzugehen, wo ich merke, okay, da schwimmen sie oder da machen sie vielleicht auch Fehler und denen das in den Anfangszeiten zu verzeihen, solange wir die Lizenz kriegen, wie der Weg dahin war, ist mir dann im Zweifel egal. Wenn wir das Ding dann in der Tasche haben, dann ist okay.
Ja, es nützt jetzt nichts, wenn wir spekulieren. Ich hoffe nach wie vor, dass die Einsicht der Inhaber der Anleihe einfach wissen, wir werden dem zustimmen, weil wir einfach das Geld jetzt nicht verlieren wollen und dann verlängern wir es um 2 Jahre. Die Aussichten davon sind gut, aber wir werden demnächst mitbekommen, in welche Richtung es geht. Trainingsstart ist am 26. Juni. Das ist überhaupt nicht mehr lange hin.
Nö.
Das steht vor der Tür. Noch.
Ja.
Ja. Wir haben noch keine Ahnung Lizenz, wir haben noch keine Ahnung, wer alles mit dabei wird. Ja. Oh weia, das wird aber auch wieder eine Vorbereitung.
Oh. Ja, es bleibt spannend, definitiv.
Also das kann doch schon keine ideale Vorbereitungszeit sein, wenn du nicht weißt, ob du eine Lizenz hast und wenn du noch gar nicht weißt, wie du alles verpflichten kannst.
Ich habe auch den Eindruck, also es ist jetzt wirklich nur so ein Gefühl, aber diese Transferfenster, der Öffnungszeitraum, der wird ja auch immer absurder irgendwie. Dann ist, wenn dann die Ligen dann schon laufen und dann läuft das schon einen Monat und dann kannst du immer noch Spieler und abgeben und holen und also weiß ich nicht, ob
das. Meine Sorge ist halt schon wieder, du hast dann Trainingsstart und hast ganz spät wahrscheinlich eine Mannschaft zusammen, weil ich habe die Sorge, dass sie ganz spät eine Mannschaft zusammen haben, die dann wirklich in die zweite Liga geht. Ja. Das war schon ein paar Mal nicht unbedingt vom Vorteil.
Ja, genau.
Und durch Relegation
waren wir erst spät. Dieses Jahr hatten wir das Glück, dass wir nicht in der Relegation, also was heißt Glück, ne? Aber, aber
wenn du so siehst,
du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. aber gut, so gesehen hatten wir das Glück. Wir wussten früh, was los ist.
Genau, das meine ich damit.
Aber, hast schön gesagt.
Ja.
Nee, ich fand's ein Lacher, aber gut. wir sind alle Themen durch. Ich glaube, wir sind jetzt auch fast ein bisschen kaputt, oder? Mir wird's wieder immer wärmer, trotz des Radlers.
Also kaputt, ja, aber ganz ehrlich, es hat so einen Spaß gemacht. Das war wirklich toll mit dir. Und ich kann jetzt wirklich nur noch mal sagen, es ist so schön, dich mal in echt getroffen zu haben, Andi. Echt, ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt. Ich bettel jetzt förmlich darum. Du bist echt so ein toller Mensch. Wirklich,
ganz jetzt toll. Danke. Aber in Verlegenheit.
Danke also, für
danke,
deinen Podcast,
danke. Ehrlich. Ich darf mich vor allem bedanken, dass du auch ja den Aufwand auf dich genommen hast, hier nochmal hinzukommen.
Das war kein
Aufwand.
Das war
so spontan.
Schön.
Ja. Also vielen Dank. Und ehe du mich jetzt noch verlegener machst, würde ich sagen, sind wir durch.
Ja.
Sag vielen Dank und dann war's das für heute.
Howie.
Exil Hertana Podcast.